Unternehmer Jam Session. Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so, so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Seht doch mal, wie es geht. Seht doch mal, wie es geht. Werdet alle Zeuge dieser Epochalität. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Dieses Statement von Sammy ist nicht eine Ankündigung an ein Battle an alle Podcaster da draußen. Das kommt noch anders. Nein, Spaß. Sondern ist eine Respektsbekundung an all diejenigen Menschen da draußen, die ihre Träume verfolgen, die an ihren Träumen der Selbstständigkeit festhalten, auch gegen Widerstände. Und mit einem solchen Menschen wollen wir heute sprechen, oder werde ich im Real Talk sprechen. Das ist Andreas Lisken. Das ist, meine ich jetzt auch tatsächlich, die erste Folge, in der es nicht um Franchise geht, in der es nicht um Gastronomie geht, sondern Andreas hat sein Hobby zum Beruf gemacht und ist ein mehr oder weniger Paradebeispiel dafür, dass man auch mit einer eher ungewöhnlichen Geschäftsidee erfolgreich sein kann, dass das Unternehmertum aber ein Lebenszyklus ist. Es gibt Höhen und Tiefen. Es kommen auf einmal Mitbewerber, gegen die man sich behaupten muss. Und wie Andreas das gemacht hat, erfahren wir im heutigen Real Talk mit Andreas. Und darauf freue ich mich wahnsinnig. Viel Spaß damit. Mein heutiger Gast ist Andreas Lisken und Andreas ist einer meiner ganz, ganz frühen Kunden, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe mich ja irgendwie Ende 2008 als Finanzierungsberater selbstständig gemacht und ich meine mich zu erinnern, wir hätten dann irgendwie 2009 zusammengearbeitet, kennen uns entsprechend auch schon über viele Jahre. Wir haben dann auch in einem anderen Projekt nochmal zusammengearbeitet mit seiner heutigen Frau zusammen. Da kommt nochmal eine separate Podcast-Folge zu. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, sehr auf dieses Gespräch, weil er eine wirklich coole Gründungsgeschichte hat. Auch mit einer Gründungsidee, die nicht so alltäglich ist. Man könnte es mal so zusammenfassen, er hat so sein Hobby zum Beruf gemacht oder zu seiner Selbstständigkeit gemacht. Und zwar bietet er geführte Quad-Touren durch die Nordeifel an. Nennt sich auch Nordeifel-Quad, meine ich mich zu erinnern, dunkel. Ja. Macht es bis heute, also schon eine sehr lange Zeit. Und ich freue mich, dass du da bist und wir deine Gründungsgeschichte in die Welt heraustragen können.
Ja, ich werde alles dazu geben, damit wir das dann machen können.
Sehr schön. Lass uns doch einfach mal anfangen. Was war denn ursprünglich deine Gründungsmotivation? Generell dich selbstständig machen. Du kommst aus dem Bäckereihandwerk, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, genau. Im Bäckereihandwerk hat es irgendwann angefangen, dass man merkte, dass immer mehr Backwaren in Tankstellen verkauft wurden, Fertigware etc. etc. Und dass sich das abgezeichnet hat, dass man also im Bäckereiberuf nicht mehr allzu lange Geld verdienen kann. So, und dann habe ich erstmal gesagt, das mache ich eigentlich nebenberuflich, den Aufbau der Firma. Das habe ich ja dann auch erstmal so gedacht, dass das nur nebenberuflich erstmal gemacht wird. Das hat sich halt weiterentwickelt und irgendwann musste ich mich entscheiden für eins von beiden. Und dann habe ich gesagt, dann macht mir das für mich selber arbeiten natürlich ein bisschen mehr Spaß als weiterhin für irgendeinen Arbeitgeber.
Ja, was heißt, du hast nebenberuflich dann gestartet, du hast dir ein Quad gekauft, oder wie war das?
Nein, ich hatte drei Fahrzeuge erstmal aus eigenen Mitteln rausgekauft, habe dann begonnen, damit auch Vertriebswege aufzubauen, war natürlich dann jetzt nicht so großartig, weil ja drei Fahrzeuge sind wenig, weil eins davon war ja schon für mich, das heißt zwei Kundenfahrzeuge. Und dann musste ich natürlich irgendwie sehen, wie ich dann sehr schnell an weitere Fahrzeuge drankomme. So, und dann bin ich ja über die Sparkasse Köln-Bonn zu dir gekommen.
Ja, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, was war letztendlich, dass du gesagt hast, hey, hier fehlt es irgendwie, dass es geführte Touren durch Nordeifel mit Quads gibt? Also wie bist du auf diese Idee gekommen?
Ich könnte jetzt wirklich sagen, ich bin morgens wach geworden und habe gedacht, das könnte Sinn machen.
Ja, war es so? Ja, oder
so ähnlich war es.
Verkatert also, wahrscheinlich aufgewacht.
Nein, nein, das nicht wirklich. Aber ich habe nach etwas gesucht, was nicht grundsätzlich eine Menge Mitstreiter bzw. Konkurrenten darstellt. Und habe dann gesagt, gut, das gibt es hier in der Gegend noch nicht. Und somit hat man natürlich einen leichteren Start, als wenn man jetzt etwas aufmacht, wo man ja 20 Mitbewerber hat. Ne?
Ja.
Also von daher war das für mich die Intention.
Also klingt schon nach einer sehr strategischen Entscheidung. War vorher der Wunsch schon selbstständig zu sein und hast dir dann überlegt, was mache ich? Oder ist der Wunsch der Selbstständigkeit daraus entstanden, bist du selber vorher Quad gefahren? Oder?
Ja, lange. Also das war schon sehr, sehr viel. Auch auf manchen verschiedenen Strecken, die im Offroad-Bereich letztendlich da irgendwie auch mal dargestellt wurden, wo man fahren dürfte. Aber es ist für mich so gewesen, dass ich wirklich gesagt habe, nee, also du musst irgendwie noch Geld verdienen, weil in den Backstuben trotz sehr, sehr dürftiger Arbeitszeiten ist es so gewesen, dass man einfach kaum was verdient hat im Verhältnis zu manch anderen Berufen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, also es kann nicht sein, dass ich auf ewig mit einem Hungerlohn rumlaufe. Und vom Fleiß oder von der Intention her war ja für mich klar, okay, du musst irgendwie noch ein bisschen was mehr machen, weil man wollte sich ja auch bestimmte Dinge gönnen. So ist es nicht. Sei es ein vernünftiges Auto und nicht nur ein Kleinwagen, sei es eine vernünftige Wohnung, nicht in irgendeiner Gegend, wo irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist.
Okay. Und du hattest aber schon ein Quad. Oder?
Ich hatte vorher mein großes Fahrzeug schon da,
ja.
Und habe dann marktübliche Fahrzeuge für Kunden dann geholt, zwei Stück.
Ja. Hast du irgendwo in anderen Regionen gesehen, dass das angeboten wird und kam so die Idee oder hast du einfach gesagt?
Ich habe jemanden kennengelernt in Hagen, der ist letztes Jahr verstorben, der hat das auch gemacht. Und darüber kam dann schon so auch die Art der Vertriebswege etc., wo ich schon so ein bisschen Einblick in so ein Geschäft hatte. Und dann habe ich gedacht, ja, das kann so Sinn machen und das gibt es eben, wie gesagt, nicht so häufig im Land. Und dadurch habe ich dann gedacht, dann fangen wir in die Richtung mal an.
Ja, ja. Und am Anfang nebenberuflich, wie hast du das dann gehandelt? Weil du hast ja relativ früh, glaube ich, angefangen in der Backstube zu arbeiten.
Ja, das war sehr lustig. Teilweise habe ich freitags, also es geht erstmal gezielt aufs Wochenende oft. Die Touren sind zumeist am Wochenende. Es sei denn, es wären Betriebsausflüge oder sowas. Aber das war zu der Zeit ja noch nicht so im Start, weil nicht so viele Fahrzeuge da waren. Das heißt, ich habe eigentlich oft freitags abends um 8 Uhr in der Backstube angefangen zu arbeiten, was zu der Zeit im Handwerk üblich war in der Backstube. Dann bin ich meistens um 5, 5:30 nach Hause gefahren, hatte Feierabend, habe dann eine Stunde geschlafen nochmal, also wirklich eine Stunde, dann wiederum zu dieser Quadhalle, zu dem Standort, den ich da angemietet hatte. Und dann haben wir angefangen mit den Touren. Ne? Dann bin ich meistens eine 4-Stunden-Tour gefahren, dann nochmal eine kurze Pause, danach nochmal eine 3-Stunden-Tour samstags und sonntags genauso. Also sonntags war ich auch in der Backstube, weil die Sonntagsbrötchen wollen die Leute ja auch noch haben. Und von daher war das dann manchmal sehr stressig.
Ja, glaube ich. Okay. Hattest du, als du die Idee hattest, du machst das jetzt, hast du dir da viel Gedanken drum gemacht, wie baust du jetzt dein Business auf oder hast du einfach gesagt, ich mache das jetzt einfach mal, gehe rein und dann entwickelt sich das schon?
Ich habe nie über den Aufbau nachgedacht. Ja, das ist so. Also ich habe einfach gesagt, gut, das ist jetzt das Ding, was du jetzt mal probierst. Risiko war überschaubar. 2 Fahrzeuge erstmal kaufen, die konnte ich ja jederzeit auch wieder verkaufen, wenn ich das gewollt hätte. Dann letztendlich eine Gewerbeanmeldung, die üblichen Sachen und ja, dann habe ich einfach mal angefangen. Nur darüber hinweg habe ich ganz, ganz schnell gemerkt, ich benötige mehr Fahrzeuge, weil oft gibt es Gruppenanfragen, Junggesellenverabschiedungen, Vereine, Firmen, was auch immer. Ja, und dadurch musste ich sehen, dass ich sehr schnell irgendwie noch Kapital irgendwo herhole, um weitere Fahrzeuge einzukaufen.
Ja, wie schnell war diese Phase, also dass du dann aufstocken musstest?
Eigentlich war das ja 8 Wochen.
Okay, krass. Wie hast du denn den ersten Vertrieb gemacht? Also wie hast du die ersten Kunden gewonnen?
Ja, das war lustig. Ich hatte ich war noch nicht so bewandert im EDV-Bereich. Bin dann hingegangen und habe mir einen Fotodrucker von einem Bekannten geliehen.
Ja.
Und habe mit diesem Fotodrucker, wo also ein Foto, so normale Größe, die man so üblicherweise kennt, dauerte teilweise eine Viertelstunde. So, und damit habe ich meine ersten Flyer gedruckt.
Okay.
Ja, manchmal war das sehr langwierig, aber die habe ich dann so ein bisschen selbst entworfen und habe dann angefangen, eben die so zu drucken und diese Flyer dann irgendwo hinzulegen etc. Ob das jetzt fachmännisch gut war, weiß ich nicht, aber es hat geholfen. Ja.
Ja. Kannst du dich an deine ersten Kunden erinnern? Kamen die über so einen Flyer?
Ja, ist so.
Okay.
Ja, also das bringt mich dahin, auch heute noch Flyer in der Gegend rumzufahren. Ja, natürlich manchmal weitläufig, weil das Geschäft mittlerweile ja bekannter ist. Und es gibt Gegenden, wo man dann die Eifel wiederum mit Kindheitserinnerungen verknüpft, zum Beispiel irgendwie Ruhrpott oder Niederrhein. Das sind Leute, die kommen ganz gerne in die Eifel. Also bin ich da auch ziemlich viel unterwegs.
Okay. Wie bist du bei der Preisgestaltung vorgegangen?
Habe ich mir erstmal angeschaut, was die anderen so für Preise haben. Als Gründer geht man nicht gerne drüber, macht keinen Sinn, weil Alteingesessene würden, wenn sie ja günstiger wären, sowieso weiterhin den Markt bestimmen. Somit
aber ganz kurz, hier in der Region gab es ja keinen, oder?
In der Region selber nein. Ja. Nein. Aber wie gesagt, Hagen zum Beispiel, oder es gab auch so ein paar andere Standorte, wo ich dann schon schauen konnte, was nehmen die denn so? Und dann habe ich einfach gedacht, gut, das müssen wohl die Preise sein, die man so nimmt. Ne? Ja. Also das war für mich.
Ja, das ist ganz typisch. Das kenne ich auch viel aus der Gastronomie. Da nennt man es Taschenlampenkalkulation, dass irgendwelche Wirte nachts mit einer Taschenlampe zu anderen Gastronomien laufen, gucken, was kostet da das Schnitzel und adaptieren den Preis oder gehen einfach ein bisschen drunter. Also wirklich ein Fachbegriff. Ja. So. Würdest du heute sagen, du warst zu niedrig vom Preis her damals?
Für die damalige Zeit nicht. Was das Problem für uns darstellt, ist, habe ich letztens noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, dass wir über die Jahre, ja, wir reden ja jetzt hier schon von ein paar Jährchen, verpasst haben, weiterhin immer wieder mal Anpassungen zu machen. Das heißt, es gab zwischendurch in verschiedenen Zeiten immer wieder mal sogenannte Nachahmer beziehungsweise Leute, die dann probiert haben, oh, das mache ich jetzt auch. Und die haben dann die Vermarktung über mehrere Billigportale versucht, weil sie in die namhaften Portale nicht aufgenommen wurden. Da ist es einfach so, dass das so nicht gemacht wird. Und dann machen die einem erstmal das Leben schwer. Ja, die nehmen mir Kundschaft weg und ich weiß aber von vornherein eigentlich schon, in 2 Jahren ist er eh nicht mehr da, weil die Kalkulation nicht stimmt. Ja, und wie gesagt, diese Anpassungen, die sind wirklich irgendwo auf der Strecke geblieben. Da sind wir jetzt dran. Ja, also mehrere Kollegen, weil jeder sagt, nee, geht nicht mehr. Die Fahrzeuge, Einkauf wird teurer, Versicherungen werden teurer, Inflation etc., Benzin ist teurer. Irgendwo müssen wir jetzt auch so genau wie alle anderen irgendwie die Preise aufschlagen. Ansonsten bleiben wir auf der Strecke, dann können wir irgendwann zumachen.
Aber du hast jetzt nicht mehr den gleichen Preis noch wie 2009, oder? Hast
doch,
du wirklich, echt krass, doch. Okay.
Das ist marktüblich gewesen und wenn man dann deutlich höher gegangen wäre, auch wenn man nicht allzu viel Mitbewerber hat, dann ist es dann irgendwann schwierig, weil die Kunden nehmen ja auch teilweise wirklich Anreisezeiten bis zu 3 Stunden auf sich, um zu uns zu kommen. Das heißt, wenn die überlegen, wo fahre ich 3 Stunden hin, dann ist denen auch egal, wenn derjenige, der günstiger ist, viel, viel weiter weg ist von uns, ja, dann fährt er eben dahin.
Und als du dann festgestellt hast, jetzt von den 3 Quads, die du hattest, okay, ich muss aufstocken, weil einfach die Nachfrage da ist nach Junggesellenabschieden und so weiter, also nach größeren Gruppen. Dann hast du wie viele Fahrzeuge dazugenommen?
Erstmal 6 Stück. Das heißt, dann hatte ich 8 Kundenfahrzeuge. Habe aber schon ein halbes Jahr später nochmal nachhaken müssen, ob ich nochmal 6 bekomme. Weil das war einfach die Nachfrage. Also ganz oft kamen so 10, 12 Personen in Frage innerhalb einer Gruppe. Und ja, die wollen nicht mit irgendwie Beifahrer oder sonst was. Jeder möchte selber fahren. Und dann sind wir hingegangen und ja, dann habe ich ganz schnell nochmal nachgefragt bei der Bank, habe dieses Geld auch noch zusätzlich bekommen, habe die Fahrzeuge dann weiter einkaufen können und hatte somit 14 Fahrzeuge. Und das machte mich dann im Bereich NRW schon zu jemandem, der also von den Fahrzeugen her definitiv in der größeren Liga mitspielte.
Ja, und dann hast du ja auch logischerweise deinen Vertrieb angepasst und nicht mehr 15 Minuten lang einen Flyer ausgedruckt?
Nein, der Vertrieb wurde weiter ausgebaut über Online-Partner, die allgemein bekannten Erlebnisportale. Ja, und dadurch kam natürlich deutlich mehr auch an Kundschaft. Mit denen arbeite ich heute noch zusammen. Das heißt also über sehr, sehr lange Zeit schon sehr erfolgreich.
Also Jochen Schweizer, MyDays.
Jochen Schweizer, MyDays, ja. Verschiedene andere, genau. Aber es ist so, dass wir natürlich auch einen gewissen Eigenvertrieb haben. Den braucht man auch letztendlich, um eine Mischkalkulation herzustellen. Ja, und somit funktioniert das Konzept.
Okay. Kannst du jetzt rückblickend sagen, was waren so die größten Herausforderungen, die du zu meistern hattest?
Schwierig. Ich, so mit die größte Herausforderung war für mich Buchhaltung.
Ich erinnere mich.
War irgendwie nicht so meins.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, also es ist schwierig. Also im EDV-Bereich, vorher kannte ich da gar nichts. Ja, also deswegen war es für mich sehr schwierig, mich da reinzuarbeiten. Habe ich aber hinbekommen, funktionierte. Ja, und wie gesagt, eigentlich dieser ganze Bürokram. Also alles, was Büro ist, war nicht für mich die Sache. Da war es mir wichtiger, dann zu sagen, nee, ich bin der Mensch vor Ort, der das durchführt, der die Leute unterhält, der mit den Leuten unterwegs ist. Das war ja mehr meine Intention. Aber ohne Büro geht's nicht. Ja, also müssen wir auch irgendwie klarkriegen. Das heißt, man muss schon bereit sein, sich da irgendwie auch reinzufinden, beziehungsweise Aufgaben, die man selber gar nicht erledigen kann oder möchte, abzugeben.
Ja, also ich meine mich daran zu erinnern, dass auch eine schwierige Phase für dich war, als mehrere Mitbewerber, das hast du ja schon angesprochen, so billige Mitbewerber, auch hier in der Region oder bei dir in der Region auf den Markt kamen.
Ja. Ja, das war schwierig, ohne Frage, weil, wie gesagt, diese Leute, also es gab 4 Stück, die es versucht haben. Ich muss jetzt mit einem kleinen Lächeln sagen, okay, die sind auch alle nicht mehr da, die waren immer nur kurz da, ja, so 1,5 Jahre circa. Aber wenn die über diese Billigportale versuchen, dann logischerweise Kundschaft zu generieren, weil sie bei den Namhaften nicht reinkommen, dann ist es schon so, dass wir sagen müssen, naja, die nehmen mir in dem Moment aber auch die Kundschaft weg, die, wenn sie es nicht günstig bekommt, natürlich auch den vollen Preis zahlen würde. Weil wenn jemand eine Quad-Tour fahren will, dann will er die Quad-Tour fahren. Und wenn ich es natürlich günstig bekomme, dann habe ich als älterer Veranstalter, der Normalpreise, die standardmäßig eigentlich deutschlandweit überall so sind, dann habe ich ein Problem. Ja, weil der Kunde sieht erstmal, oh, da ist billig, also gehe ich dahin. Und das ist ja nachweislich sehr schief gelaufen. Wie gesagt, die gibt es einfach nicht mehr, weil sie vermutlich dann irgendwie in der Bilanz irgendwas nicht mehr ganz richtig am Laufen hatten. Aber da waren dann auch Dinge, die ja zu Lasten der Sicherheit gingen. Das heißt, wenn ich es ganz, ganz billig anbiete, dann kann ich zum Beispiel die Fahrzeuge nicht so ausstatten wie derjenige, der es teurer anbietet. Das heißt also, in gewissen Bereichen ist billig nicht immer gleich auch gut.
Ja, vor allem, wenn es um die Sicherheit geht.
Ja, ja, es geht da wirklich um die Fahrzeuge, ne? Also um die Ausrüstung, Sicherheitsausstattung, sogenannte Nerf Bars, das sind also Fußrasten, zusätzliche für die Leute, die auf dem Quad sitzen. Ja, Unfallraten etc. etc. Also gibt es viele, viele Sachen. Da ging es dann auch um Zulassungen, die, ja, muss man einfach sagen, also als Unternehmer kann ich keine Privatzulassung bei einem Fahrzeug machen, das ich nachher an Kunden rausgebe. Das hat aber jemand versucht. Ja, ich meine, er ist sehr schnell entdeckt worden da vom Straßenverkehrsamt und verschiedenen anderen Behörden.
Weil das kostengünstiger ist, warum machen die das?
Das war deutlich günstiger, ja, okay. Ja. Unsere Fahrzeuge müssen zugelassen werden als Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge. Und die Versicherer, die haben diesen Begriff nicht so gerne. Ja, weil das Risiko nie sinkt. Ja, weil jeden Tag immer wieder jemand Neues da drauf sitzt, der ja wieder gleich bei Null anfängt. Das heißt, man kann auch nicht irgendwelche Prozente runterfahren oder ähnliches. Ja, und dadurch ist es dann so, dass ja natürlich versucht wird, Geld einzusparen, wenn ich ja nicht so viel Umsatz mache oder gleichen Umsatz wie jemand anders. Und das geht meistens zulasten der Sicherheit, der Zulassungen etc. etc. Und das ist für den Kunden im Normalfall nicht ersichtlich.
Ja, klar, also wie auch, ne? Also,
ja.
Hast du dann für dich irgendwas verändert, als diese Mitbewerber auf den Markt kamen?
Erstmal nicht. Mir ist ja bekannt geworden, dass er also auch bei meinen Partnern, sage ich mal, bei den namhafteren auch angefragt hat und auch gesagt hat, ach, der Andreas, der macht ja demnächst zu, da könnt ihr mich ja jetzt reinnehmen. Und ihm war aber nicht bewusst, dass es tatsächlich in den Zentralen, da wo das letztendlich verwaltet wurde, dass ich da bekannt war, auch persönlich bekannt war.
Jochen, relativ gutes Standing hast. Ich glaube, gerade auch bei Jochen Schweizer.
Ja, also Jochen Schweizer, mit ihm habe ich auch selber schon mal hier und da ein Gespräch gehabt, wenn wir dann in München waren. Und deswegen war es dann so, dass mich dann bestimmte Funktionäre aus dem Betrieb anriefen und sagten, hör mal, was ist denn bei dir los? Um die Ecke will einer aufmachen und warum machst du zu? Dann habe ich gesagt, nee, ich mache nicht zu. Was ist denn los? Ja, und daraufhin, er wollte somit diesen nennen wir es mal Gebietsschutz oder wie man es denn letztendlich darstellen möchte, untergraben, um da reinkommen zu können. Das war ihm nicht gelungen, weil, wie gesagt, weil man mich einfach schon länger kannte, ja auch persönlich kannte. Und somit ist es dann hingegangen, dass das immer wieder nur diese günstigen Kanäle nehmen musste. Aber Kundschaft nehmen die einem auf jeden Fall erstmal weg.
Ja, definitiv, hast du ja auch gemerkt. Aber ansonsten irgendwas verändert oder dass du gesagt hast, okay, Qualität setzt sich durch, ist eine Frage der Zeit, gelassen bleiben?
Das war so. Also ich musste natürlich schon an manchen Tagen so, merkte man, jetzt hättest du eigentlich noch eine Tour und hast die nicht und siehst dann, da hinten fährt die andere Gruppe, ja, also von dem Mitbewerber. Aber das war schon so, dass ich gesagt habe, nee, ich ziehe mein Ding durch, also genau wie vorher auch und mein Bekanntheitsgrad war schon verhältnismäßig hoch, muss man sagen, über die Jahre, so dass ich also weiterhin meine Kundschaft auch hatte. Aber im ersten Moment ist es so, dass man dann doch ja zähneknirschend da sitzt, ne? Und gleichzeitig muss man also an dem festhalten, was man kennt, was man macht, was die Idee war, um es dann auch vernünftig weiterzuführen.
Okay. Jetzt bist du ja schon wahnsinnig lange selbstständig. Hast du so 3, 4, 5 Tipps an Menschen, die jetzt in die Selbstständigkeit gehen wollen, was du denen mit auf den Weg geben kannst?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, man muss einen guten Unternehmensberater haben.
Danke.
Ja, es ist so. Ja, ich habe die Erfahrung.
Was du alles gemacht für einen Kaffee raushaust.
Ja, und ein Wässerchen. Alles gut. Ne? Also ich denke, man muss auch wirklich Bock haben zu arbeiten. Das heißt, man muss also die Bereitschaft haben, auch jetzt nicht samstagsabends in die Kneipe zu gehen und zu sagen, super, ich habe jetzt Wochenende. Nee, sondern wenn ich ja auch Sonntag arbeiten muss und Montag und Dienstag und mal 7 Tage die Woche, auch mal eine längere Phase, dann, also man muss wirklich den Fleiß mitbringen und sagen, nee, Privatleben muss ich zurückschrauben. Also wer dazu nicht bereit ist, der braucht nicht anfangen, sich selbstständig zu machen, gerade im Anfang nicht. Ja, und von daher, wichtig auch, sich nicht beirren lassen von Fremden, von Außenstehenden, von sogenannten Freunden, die dann so, ja, was ist das denn für eine Idee, das geht doch nie gut. Habe ich alles gehört, ja, all solche Dinge. Da wäre ich also immer ganz schnell raus. Das macht keinen Sinn, sich da verrückt machen zu lassen. Also wenn ich eine Idee habe, muss ich natürlich auch die Gegenfrage stellen, macht es Sinn? Ich kann mich auch mit anderen Leuten darüber unterhalten, aber wenn jemand gleich sagt von vornherein, nein, das ist Mist oder sowas, nee, also nicht beirren lassen, ganz klar. Ja, dann muss man eine passende Bank finden möglicherweise, wenn man Kapital braucht, die dann auch mitspielt. Ja, idealerweise funktioniert das mit dem Unternehmensberater zusammen.
Ja, ja. Da können wir vielleicht mal ganz kurz einhaken, weil ich nehme das Kompliment natürlich sehr gerne auf. Aber du hast ja prinzipiell nur sehr punktuellen Berater gebraucht. Ja. Das hat ja bei uns jetzt sehr gut gepasst, weil du hast jemanden gebraucht, der dich bei der Finanzierung unterstützt. Ne? Ja. Ich brauchte dir ja nicht zu erzählen, wie du dein Business aufbauen musst.
Nee, es stand ja eigentlich schon.
Stand ja auch, ne? Du hast das super gemacht mit dem Vertrieb, dass du zu Jochen Schweizer und zu den Ganzen gekommen bist. Und das war ja wirklich ein klassischer Fall, wo man einfach gemerkt hat, okay, du hast mit der Bank gesprochen, du hattest ja auch so ein paar Unterlagen, das hat für die Bank nicht ausgereicht, um die Finanzierung darzustellen. Der Banker aber, Markus Marx, können wir ja nennen, war auch hier schon zu Gast im Podcast, hat aber das Potenzial darin gesehen und wusste, okay, dir fehlt es einfach nur an den, du brauchst jemanden, der dir dabei hilft, die Unterlagen vernünftig aufzubereiten. Ja. Und das hat ja wunderbar geklappt und da brauchst du einfach nur punktuelle Unterstützung, hast du schon gesagt, alles was so Buchhaltung und Papierkram ja. angeht, ist nicht so deins. Deswegen brauchtest du auch einen guten Steuerberater auf jeden Fall. Aber das war sehr, sehr schön. Das könnt ihr übrigens auch, wir haben das als Fallstudie auf meiner Internetseite, um mal ein bisschen Werbung zu machen, bex-ub.de, dort findet ihr auch die Fallstudie von Andreas Lisken. Das war sehr schön. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Also,
Man muss also hin und wieder auch mal bereit sein, gegen den Strom zu schwimmen, wie man das so schön sagt.
Definitiv. Ja?
Also wer da nicht bereit ist, sondern immer nur unauffällig mit allen anderen mitlaufen möchte, der sollte vermutlich kein Unternehmen gründen.
Ja, da kann ich eine kleine Buchempfehlung geben. Mir fällt gerade der Autor nicht ein, aber das Buch ist sehr, sehr lesenswert und heißt Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Also es ist auch ein Gründungsbuch. Mega interessant zu lesen, verlinke ich in den Shownotes, aber passt sehr gut zu dem, was du gesagt hast.
Mhm. Ja, ist meine Erfahrung, also so ist es für mich. Ja. Und ich denke halt, jemand, wie gesagt, der sich selbstständig machen möchte, muss die Bereitschaft zeigen, auch mal 60, 70, 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Wenn er denn vielleicht irgendwann dann auch mal sagen möchte, ja gut, jetzt kann ich auch mal ein bisschen weniger. Ja, also das, nur es macht keinen Sinn zu sagen, oh, jetzt bin ich selbstständig. Und auch das habe ich erlebt bei einem von diesen ja,
Mitbewerbern,
sage ich mal. Ja, der hatte sich 5 Quads gekauft, wunderbar, also 5 Stück, das war jetzt auch nicht die große Menge, und ist dann tatsächlich hingegangen und hat 6 Wochen später auf seiner Homepage geschrieben, wir haben Betriebsferien. Das hat mir gezeigt, dass er also in keinster Form unternehmerisch denken konnte, ja, sondern immer noch als Arbeitnehmer denkt. Also das habe ich ja früher auch so getan, ist so. Da muss man sich erstmal mit befassen, wie ein Unternehmer zu denken hat, beziehungsweise wie es denn funktionieren kann. Aber es kann natürlich nicht funktionieren, mir irgendwo ein Geschäft aufzumachen und ein paar Wochen später zu sagen, ich habe Betriebsferien. Also das war so der Kick, den ich dann hatte, wo ich gemerkt habe, nee, den wird es nicht lange geben, weil die Bereitschaft ist nicht da. Und wenn ich dann auf sozialen Medien mitbekam, dass er dann in irgendwelchen Urlaubsländern am Pool lag, während ich dann gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, gut, das wird sich auch von selber erledigen.
Okay. Ja, hat sie auch.
Ja, habe ich recht gehabt, ist so.
Ansonsten noch Tipps, die du mit auf den Weg geben kannst?
Schwierig. Also ich denke, das sind so die Grundthemen für mich gewesen. Also ich habe mal so ein bisschen da drüber nachgedacht. Aber wie gesagt, also es ist für mich, wie gesagt, also man muss halt immer am Ball bleiben. Ja, also ich war mit meiner Frau auf Hochzeitsreise. Ja, meine Frau war auch schwanger, wunderbar, hatte, ne? Und ja, als ich dann mein iPad, meinen Kalender und mein Handy bei jedem Tagesausflug eingepackt habe, wir waren auf Madeira, kann man ja ruhig sagen hier, da hat sie mich dann gefragt, ob ich sie noch alle habe. Ja, und da habe ich gesagt, ja, habe ich. Ich muss ja nun irgendwie auch Geld verdienen. Und jeder Anruf, der bei mir reinkommt, kann einen Umsatz von 500 oder 1000 oder 1500 Euro bedeuten. Und wenn ich diesen Anruf nicht entgegennehme, beziehungsweise den Kunden natürlich in dem Moment nicht ansprechen kann, dann ist es ganz schnell so, dass der woanders anruft, weil er hat mich ja nicht erreicht. Und er hat jetzt in diesem Moment die Frage und nicht übermorgen. So, und mittlerweile hat meine Frau das auch verstanden. Das hat sie dann auch irgendwie tolerieren müssen. Aber wie gesagt, zu der Zeit war das etwas schwierig, mich durchsetzen zu müssen. Aber diese permanente Erreichbarkeit, die ist dann auch einfach da. Die muss auch sein. Also in meinem Gewerbe zumindest.
Ja, führt mich noch zu der Frage, hast du irgendwann Personal aufgebaut, dass du das ein bisschen von dir entkoppelt hast? Weil du bist ja auch selber immer gefahren. Also wenn Touren da waren, bist du selber gefahren. Wie war das jetzt, wenn du auf Hochzeitsreise bist? Waren dann keine Touren? Oder?
Nein, da waren keine Touren. Das war auch der einzige Urlaub, den ich mir in den letzten 13 Jahren gegönnt habe.
Okay.
Ja, also längere Urlaub. Länger heißt hier 12 Tage. Ansonsten gibt es das nicht, dass ich irgendwie wegfahre oder so. Es ist so, dass wir vielleicht mal von montags bis freitags dann irgendwie weggefahren sind, vielleicht ein Hotel oder so. Aber ansonsten war es durchgängig so, dass ich eigentlich immer zum Wochenende beziehungsweise zu den gebuchten Terminen, manchmal ja auch Mittwoch, Donnerstag, Freitags, was auch immer, ich war also immer da und habe dann auch weitergemacht, weil dazu ist mein Geschäft zu speziell, um da jemanden mal eben einzusetzen und zu sagen, ich gebe jetzt mal die Aufgabe an dich ab, 12 Kunden durch die Eifel zu führen. Weil eine gewisse Erfahrung muss man da einfach haben und die kann ich bei fast keinem voraussetzen. Das heißt, jemand müsste da komplett reinwachsen, reinrutschen. Und ich bin viel zu viel Kontrollfreak dafür, dass auch die Kunden zufrieden sind etc. bei uns und. Dass ich wirklich sagen kann, nee, mach ich lieber selber. Ich kann das nicht abgeben, das geht nicht.
Ja.
Und meine Frau hat hin und wieder auch mal eine Tour angeführt, so ist es nicht. Aber das war dann nur dann, wenn ich wirklich krank war. Das war sehr selten, aber es kam vor. Oder wenn es gerade irgendwie vom Ablauf her gar nicht anders ging. Aber ansonsten lasse ich mir das nicht aus der Hand nehmen, weil ich da einfach die Erfahrung habe über die Masse der Jahre. Und ich weiß, es gibt nur 2 Kollegen in Deutschland, die wirklich genauso lange auf dem Markt sind oder auch etwas länger. Und dann ist die Erfahrung, die kann man mit Geld nicht bezahlen. Man muss viele Dinge beachten, weil es geht da auch um die Möglichkeit eines Unfalls. Das heißt, wir müssen wirklich diese 10, 12, 14 Personen im Auge haben und das ist nichts, was man innerhalb von kürzester Zeit lernen kann.
Ja, dann vielleicht noch ein bisschen Werbung mal für deine Quad-Touren. Wie sieht so eine typische Tour aus? Gibt es verschiedene Touren, die man buchen kann?
Ja. Ich habe ein einstündiges Produkt im Programm, das ist mehr so ein auf einem Übungsplatz mal so ein bisschen gucken, wie geht's denn? Ja, also es ist nicht so, dass jeder Mensch mit einem Quad sofort gleich super zurechtkommt. Das heißt, wir haben irgendwann überlegt, also auch die Kollegen von mir, ja, was machen wir? Also wir können nicht immer bei den großen Touren Rücksicht auf die Leute nehmen, die nicht so gut zurechtkommen. Es ist wichtig, die vielleicht anders vorzubereiten. Und dann haben wir wirklich dieses einstündige Produkt ins Leben gerufen und gesagt, gut, da sind wir auf einem Übungsplatz, da kommen ein paar Pylonen hin, Kurvenfahren etc. Verschiedene Dinge, die das Fahrverhalten vom Quad einfach darstellen, sind da zu erlernen oder mal zu testen. Und dann merkt man auch, dass die Leute nachher viel besser damit klarkommen. Ja, bei so einer 4-Stunden-Tour beispielsweise, die ich ja nun auch im Programm habe, da machen wir eine Einweisung, wir erklären also, was soll man nicht machen, was soll man bitte machen, was ist sicherheitsrelevant etc. Aber dann soll die Tour auch losgehen, weil wir eine gewisse Strecke vor uns haben. Und wenn jemand mit dem Fahrzeug nicht gut zurechtkommt, hat derjenige keinen Spaß an der Sache, weil der wird spätestens nach einer Stunde sagen, was mache ich hier überhaupt? Und ach du Schande, ich muss noch 3 Stunden, ja. Und deswegen ist es wichtig, da verschiedene Dinge anzubieten. Also sogenannte Anfängertrainings, die haben wir. Ja, auch mit 2-Stunden-Tour, 3-Stunden-Tour und 4 Stunden. Die 3 und 4 Stunden, die sind ein bisschen für Fortgeschrittene, wo man wirklich mal drüber nachdenken sollte, okay, da ist also zumindest starkes Motorsportinteresse etc. wichtig. Und jeder, der vielleicht wirklich nur mal schauen möchte, also die 2-Stunden-Tour ist die sogenannte Schnuppertour. Die kann man auf jeden Fall dann auch mal als Anfänger anfangen. Aber da müssen wir auch eine gewisse Geschwindigkeit. Das Wort Tour sagt natürlich Fortbewegung von einem Punkt zum anderen. Ja, und wenn wir da jemanden haben, der sagt, ich möchte aber nur 10 km/h fahren, dann funktioniert das nicht. Ja, aber ab einem gewissen Punkt können wir dann wirklich sagen, ja, dann man kann also auswählen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eigentlich für jeden das Richtige. Aber wie gesagt, es ist schon wichtig, diese verschiedenen Dinge auch anzuschauen oder sich sonst auch bei uns beraten zu lassen.
Hast du die Touren über die Jahre mal verändert oder sind
ja.
die?
Ja. Ja. Ja, es geht ja nicht anders. Also wir waren zwischendurch auch mal auf einer Motocross-Strecke mit ein paar Fahrzeugen, die bei uns aus dem normalen Verkehr ausgemustert waren. Das war was ein absolutes Highlight für Leute, die schon mehrfach bei mir waren. Ja, die haben da wirklich Spaß gehabt, aber diese Strecke ist schon sehr kernig. Also das ist jetzt nichts zum Blümchenpflücken. Das heißt, sowas kann ich nicht öffentlich vertreiben im offenen Markt, sondern das kann ich nur Leuten mitteilen, wo ich wirklich merke, wenn du mal nochmal ein bisschen Steigerung haben möchtest, das ist nicht der Standard, dann kannst du nochmal was machen. Aber dafür muss man mich selber ansprechen. Das kann ich nirgendwo, wie gesagt, im Internet offen vertreiben. Das geht nicht.
Gibt es das heute noch? Oder?
Ja, das gibt es noch. Okay. Das gibt's noch. Also wenn ich jemanden mehrfach da hatte, dann kann ich das anbieten. Ich habe auch Kunden, die rufen mich dann an und sagen, ja, sie wären ja schon 10-mal Quad gefahren, aber wenn die bei mir nicht waren, werden die auf diese Strecke nicht draufgehen.
Ja, sehr schön. Ich habe jetzt noch eine Kategorie, da testen wir mal ein bisschen deine Freestyle-Fähigkeit. Also die heißt auch Freestyle, die Kategorie. Ich gebe dir einfach ein Wort oder auch mal einen halben Satz oder was auch immer. Muss ich mir gerade selber nochmal überlegen. Und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt. Zum einen der Begriff unternehmerische Freiheit.
Unternehmerische Freiheit, bei mir auf jeden Fall. Beispielsweise montags oder dienstags, da ist bei mir die Nachfrage nicht so hoch, meine Büroarbeit logischerweise zu erledigen. Aber dann auch mal Freizeit zu genießen, wenn die meisten Leute ja wohl dann in dem Moment arbeiten gehen.
Ja. Unternehmertum ist auch immer Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, also man ist ja gezwungen, irgendwo sich weiterzuentwickeln. Das funktioniert ja gar nicht anders. Weil wenn ich jetzt auf dem Stand von vor 13 Jahren noch wäre, denke ich, dann wäre ich auch nicht da im Ausbau der Firma. Nein, also man muss sich weiterentwickeln, ganz klar.
Als Unternehmer braucht man auch immer Glück.
Nee, also mit dem Glück, das ist so eine Sache. zur richtigen Zeit die richtige Idee und dann die richtigen Menschen treffen. Aber ist die Frage, ist das Glück? Das weiß ich nicht.
Also, ich würde es als Glück bezeichnen.
Das kann man so bezeichnen, aber ich muss ja auch erstmal die Energie aufwenden, diese Idee zu haben, weiter zu verfolgen und mir auch die Menschen suchen, die ich dann auch vielleicht dazu brauche. Das heißt, die Chemie muss ja stimmen, wenn man zusammenarbeiten will, etc. etc. Ich habe natürlich so gesehen, das weißt du ja aus der Gründungsgeschichte, auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich an den Richtigen geraten bin, bei der Sparkasse Köln-Bonn, ja. Muss man ja sagen. Ne, weil sonst hätte ich da vielleicht auch, wie bei anderen Banken, eine Ablehnung erfahren. Ja, aber wichtig ist also auch eine gewisse Emsigkeit. Ich glaube, 12 oder 13 Banken wollten nicht mit mir zusammenarbeiten. Und dann habe ich es dann geschafft, die richtige Bank zu finden. Und darüber hin bin ich ja auch zu dir geraten dann.
Ja.
Funktionierte ja.
Doppelglück.
Ja, Doppelglück.
Win-win-win-Situation.
Ja.
Die letzte Kategorie nennt sich Props. Da geht es darum, hast du irgendein Buch, was du Leuten empfehlen kannst, was dich vielleicht selber beeinflusst, motiviert hat, jetzt als Unternehmer?
Nein. Ich lese keine Bücher. Doch, ich lese, aber Zeitungsartikel oder sonst was. Jetzt könnte ich natürlich sagen, nee, ich bin so fleißig, dass ich keine Zeit habe, privat rumzulesen, aber das stimmt nicht. Also Lesen ist nicht für mich die Möglichkeit des Entspannens, nein.
Ja, aber das passt ja ganz gut. Ein Buch hatte ich ja schon genannt, das packe ich in die Shownotes. Gibt es, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, gibt es einen Song, den du empfehlen kannst, der dich immer motiviert, den du hörst?
Ein Song, ich sag mal so, es gibt eigentlich mehrere, aber die kommen alle von dem gleichen Künstler, Micky Krause. Das bringt mir einfach Stimmung, irgendwie sonst was. Also man muss sagen, das ist ja doch ein bisschen auch ein bisschen flottere Musik. Und von daher, wir können jetzt sagen, Jan Pillemann-Otze, das höre ich ganz gerne morgens, wenn ich da mal einen Kaffee trinke und sage, so, jetzt geht's zur Arbeit. Das brauche ich aber auch, um dann in mein Tourgeschäft einzusteigen.
Okay.
Ja, dieses morgens wirklich dann raus und los. Nicht unbedingt, um mich nur zu motivieren, das würde ich gar nicht sagen. Aber das ist der Alltag im Büro, Kundenkontakt per Telefon und per Mail, ist was anderes als der Kundenkontakt, wir steigen heute aufs Quad zusammen. Und da finde ich das immer sehr passend. Ja, das
sehr
ist
gut.
Einfach.
Also die Spotify, ich mache eine Spotify-Playlist, nennt sich auch Unternehmer-Jam-Session. Wird sehr abwechslungsreich, kann man jetzt schon sagen. Bei den ganzen Musiktipps, die ich da jetzt schon in der kurzen Zeit bekommen habe, super. Ja, ich danke dir für das Gespräch.
Gerne.
Ich fand es richtig cool. Denke, da sind jede Menge Tipps dabei. Und vielleicht hören wir uns an der einen oder anderen Stelle nochmal wieder. Persönlich sehen wir uns sowieso. Ich bin ja auch ein gern gesehener, Gast, das weiß ich gar nicht. Ich buche mich einfach immer ein bei deiner Frau, die Ferienwohnung hat. Das wird nämlich auch ein Thema in diesem Podcast sein. Deine Frau ist ja auch selber selbstständig.
Ja, aber wir kochen ja für dich. Also musst du gern sein. sonst ich könnte dir auch ein Fertigmenü hinstellen und sagen, bitte.
Ihr könntet ja auch Arsen reinmischen oder so. Ja, also vielen Dank, hat mir riesig Spaß gemacht und wir hören uns demnächst wieder.
Machen wir, gerne.
Ciao, ciao. Ich hoffe, ihr konntet euch jede Menge Inspiration, Motivation aus dem Real Talk mit Andreas mitnehmen. Ich möchte euch noch einmal meine Learnings aus dem Gespräch von Andreas mitgeben und auch ein paar Tipps für all diejenigen, die sich vielleicht gerade im Gründungsprozess befinden, an ihrer Idee arbeiten oder vielleicht auch schon selbstständig sind und mit der einen oder anderen Hürde zu kämpfen haben. Der erste Punkt ist, der begegnet mir relativ häufig in der Beratung, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Anfang und zum Starten mit der Geschäftsidee? Dazu könnte man mit Sicherheit eine eigene Podcast-Folge machen, weil es auch sehr, sehr individuell ist. Ich möchte auf einen bestimmten Punkt hinaus, den wir auch schon in dem Podcast mit Jan-Peter Wulff angesprochen haben. Manchmal sollte man einfach loslegen und sein Produkt und oder seine Dienstleistung am Markt testen, um zu schauen, findet es überhaupt Marktakzeptanz, und man lernt ganz, ganz viel dabei. Und Andreas hat es ja sehr gut beschrieben, dass für ihn das finanzielle Risiko überschaubar war. Klar, er hat 2 Quads gekauft, die hätte er aber wieder verkaufen können und ist dann einfach mal gestartet und hat sich so Feedback eingeholt und Sicherheit bekommen, dass seine Idee am Markt Anklang findet. Und ich rufe jetzt hierzu nicht auf, dass man auch, gerade wenn man jetzt vielleicht auch Ladenlokale braucht, direkt mal einen langfristigen Mietvertrag eingeht. In dem bereits angesprochenen Podcast mit Jan-Peter Wulff hat mir ja gesagt, es gibt Möglichkeiten, dass man sein Produkt in gemieteten Ladenlokalen, wo man kurze Mietverträge, kurze Laufzeiten hat, sind dann auch nicht die 1A-Lagen, aber einfach mal testet, wie kommt das Produkt an. Das ist so der erste Tipp, den ich mit auf den Weg geben möchte. Das zweite ist, dass man sich bewusst sein muss, dass man gerade in der Anfangszeit der Selbstständigkeit wirklich Gas geben muss, eine gewisse Härte zu sich selbst mitbringen muss und vor allem Verzicht in Kauf nehmen muss, nämlich Verzicht vielleicht auf Freizeit, auf klassisches Familienleben, auf ganz, ganz viele andere Dinge, Freunde, Urlaub, weil man einfach am Anfang Gas geben muss, um sein Geschäft zu entwickeln. Und vor allem, wenn man, wie Andreas ja geschildert hat, in der Nebenberuflichkeit startet, also wenn man seinen eigentlichen Beruf noch hat, dann ist die Anfangszeit sehr, sehr hart. Und diesen Willen muss man aber einfach haben. Und dieses Beispiel von Andreas zeigt ja auch, es lohnt sich auf jeden Fall. Und der dritte Punkt ist, der begegnet mir auch sehr häufig, es könnte auch eine eigene Podcast-Folge werden, ist das Thema Preiskalkulation. Hier ist es entscheidend, dass man den richtigen Mix findet aus Marktakzeptanz und dass der Preis tatsächlich ermittelt ist, so dass er auch Gewinn abwirft und das Überleben des Unternehmens sichert. Das ist gar nicht so einfach, aber da kann ich nur ermuntern, wenn man sich dort nicht sicher ist, auf jeden Fall Hilfe in Form von Beratung in Anspruch zu nehmen. Und Hilfe in Anspruch nehmen führt zu dem vierten Punkt, den ich hier ansprechen möchte, nämlich, dass man Sachen, die man nicht gut kann, auf die man keine Lust hat, die man outsourcen kann, auch wirklich outsourced, das heißt Hilfe in Anspruch nimmt. Bei Andreas war es ja das Thema der Administration, alles was mit Zahlen, Papierkram, so wie er gesagt hat, sehr schnell outgesourced hat an Steuerberater, Berater. Da kann ich nur zu ermuntern. Es ist selten eine gute Idee zu versuchen, sich da selber reinzufuchsen, um vielleicht den einen oder anderen Euro zu sparen. Verändert lieber euer Geschäftsmodell so, dass ihr euch entsprechende Dienstleister leisten könnt. Und was häufig passiert und was eigentlich an sich auch gut ist, dass es passiert, weil es nämlich zeigt, dass sie etwas erfolgreich macht, ist, dass Mitbewerber auf einmal auf den Markt auftreten, wenn sie nicht ohnehin schon da sind. Und mich selber, ich hatte es ja in meiner anderen Podcast-Folge auch gesagt, mich motiviert Wettbewerb sehr, noch besser zu werden. Und hier ist es wichtig auf jeden Fall, dass ihr erstmal gelassen bleibt, dass ihr analysiert, was machen die Mitbewerber, was können die gut, was können die nicht so gut. Kann man daraus vielleicht auch etwas lernen, dass ihr euer Geschäftsmodell weiterentwickeln könnt und versuchen zu vermeiden, in einen Preiskampf zu gehen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Empfehlung immer. Und Andreas hat es ja auch sehr, sehr schön beschrieben, dass er klar analysiert hat und erkannt hat, so wie die aufgestellt sind mit ihrer Discount-Preis-Strategie, werden die nicht lange am Markt bleiben können, weil es sich für sie einfach nicht rechnet. Und von daher Wettbewerb aushalten, analysieren und daraus lernen, um gewisse Dinge zu verändern. Diese Fähigkeit dieser Veränderung und Anpassung an Marktgegebenheiten sollte man aber nicht nur machen, wenn Mitbewerb aufkommt, sondern das ist der nächste Punkt. Generell sollte man immer zusehen, wie kann ich mich und mein Geschäftsmodell verändern. Andreas Baumann hat es ja im letzten Podcast genannt als Feedback und Reflexion. Halte ich für eine ganz, ganz wichtige Unternehmereigenschaft, sich immer Feedback einzuholen, sich selber zu reflektieren und gucken, wie kann ich mein Geschäftsmodell weiterentwickeln. Und auch hier hatte Andreas ja sehr schöne Beispiele aufgezeigt im Gespräch, dass er sein Produktsegment entsprechend weiterentwickelt hat, neue Touren für Menschen entwickelt hat, die schon mal gefahren sind, also für sogenannte Fortgeschritten, dass er immer wieder Anreize geschaffen hat, dass auch wieder Menschen, die schon mal bei ihm gekauft haben, gebucht haben, Anreize haben, wieder zu buchen, also sich Stammkunden aufzubauen. Und ein letzter Tipp, den ich mit auf den Weg geben möchte, ist etwas, was Andreas auch noch nicht so richtig gut gelungen ist, ist nämlich das Geschäft von sich als Unternehmer zu entkoppeln. Andreas hat jetzt das Riesenglück, dass er eine Frau an seiner Seite hat, die ihn im Krankheitsfall vertreten kann, die auch Touren anführen kann, das hat er selber beschrieben, aber er verfügt nicht über das Mitarbeiterpotenzial, dass das Geschäft wirklich entkoppelt von ihm ist. Und das kann langfristig tatsächlich zu einem Thema werden. Also da vielleicht auch ein Tipp an Andreas, aber auch an alle anderen da draußen, zuzusehen, dass das Geschäft nicht zu oder der Erfolg des Geschäftes nicht zu sehr auf die eigene Person gemünzt ist, sondern dass man Möglichkeiten findet, das Unternehmen sukzessive von sich zu entkoppeln. Das sind die Learnings aus dem Gespräch mit Andreas und die Tipps, die ich euch mit auf den Weg geben wollte. Und ich bin für heute draußen wie Andreas auf seinem Quad in der Nordeifel. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns nächste Woche, nächsten Freitag wieder sehen, nein, hören, wenn es dann wieder heißt Unternehmer Jam Session Release Day. Ich freue mich auf euch. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.